Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 86. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up sprechen wir heute über meinen frühen Start in New York, Rügen und Sportinfluencer. Im Deep Dive ist Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg zu Gast und es geht darum, was Erfolg ausmacht, Nachhaltigkeit und Startup-Investments. Bei Was bewegt uns diskutieren wir das Altern in der Öffentlichkeit. In der Kategorie Empfehlung der Woche teilen wir einen tollen neuen Longevity-Podcast und eine Challenge. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews Category Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aracom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. Instafo, instafo.com/fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 € auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende. Ketchup. Ja, guten Morgen nach New York.
Guten Morgen.
Wie viel Uhr ist es denn so?
Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin fit. Ich sitze hier vorm Rechner. Ich bin geduscht und alles frisch und freue mich.
Du früher Vogel.
Ja. Ich habe gerade so gedacht, ich bin gerade in so einer Phase. Ich habe ja das Gefühl, dass das Leben dir immer mal wieder so Momente gibt, wo es dich fragt, wie sehr willst du dein Leben? Also so, wie sehr willst du es? Und in der Phase bin ich gerade, weil...
Und was sagt dir dein Leben?
Ja, weil ich hatte jetzt seit Donnerstag alleine die Kids, ja, und am Freitag früh, super, danke, kamen dann auch schon die Vella-Unterlagen zur Vorbereitung. So, aha. Das heißt, ich hatte das Wochenende zur Vorbereitung, hatte aber alleine die Kinder. Und zwei kleine Kinder bespaßen sich nicht selber. Das heißt, ich war schwimmen und draußen und alles Mögliche habe ich mit denen gemacht. Wir haben Eiscreme selber gemacht und so. Und dann habe ich halt nachts mich auf die Vella-Sitzungen vorbereiten dürfen. Und dann durfte ich hierher fliegen. Und jetzt darf ich mit dir ganz, ganz übermüdet einen Podcast nachts aufnehmen.
Das heißt, du liebst dein Leben, ja?
Ich liebe es. Und gleich darf ich Bordbilder machen und fühle mich gerade wirklich sowas von unhübsch. Und ja, also gerade ist so ein bisschen so...
Bordbilder sind neue Fotos für dein Mandat, okay. Ja?
Ja, also von uns allen, ja. Nicht von mir, ja, jetzt, schön. Sondern okay. Von uns allen gemeinsam als, okay. Als neues Board. Weil wir
dachte,
noch
du bist
eine...
ein neues Vella-Model jetzt.
Ja. Nein, leider nicht. Nein. Dazu sind die Haare dann
schade.
Doch nicht gut genug gemacht.
Schade.
Aber nee, wir haben eine neue Frau im Board und wir sind jetzt wirklich 50-50. Ich glaube, wir sind sogar vielleicht mehr als 50% Frauen. Und da sind die so stolz auf, dass sie das fotografieren wollten. Das finde ich ganz schön.
Ja, zu Recht.
Ja, also das habe ich jetzt vor mir.
Ja, und wie ist New York? Ich komme ja in 2 Wochen, da bist du ja wieder weg. Aber sagst du, kann man empfehlen, ja?
Naja, du, ich bin gerade gelandet und jetzt sitze ich mit dir hier im Hotelzimmer vorm Rechner. Also bisher ist es super. Aber ich habe auf jeden Fall, wir haben ganz viel vor. Am meisten freue ich mich auf Wir sehen hoffentlich am Samstagabend das Spiel Lakers gegen die Knicks im Basketball, was natürlich super grandios wäre. Und vielleicht spielt LeBron James, man weiß es nicht so genau, aber es wäre natürlich Wahnsinn. Dann gehen wir zum Broadway Musical, dann gehen wir hoffentlich in die Fotografiska-Ausstellung hier. Die gibt es ja jetzt auch in Berlin, aber die ist auch in New York wundervoll. Ja,
super.
Und ganz toll essen und so weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall total drauf, aber bis Mittwochnachmittag habe ich nichts im
Kopf. Wird erstmal gearbeitet.
Weller, genau.
Sehr gut. Aber finde ich gut, dann kannst du mir so ein Best-of danach irgendwie präsentieren.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir gehen nämlich zu den Brooklyn Nets und auch ins Broadway zum Musical. Und dann kannst du mir noch sagen, ob Fotografiska und so. Ja, also, ach ja, ich freue mich schon. Ja, während du also große weite Welt machst, war ich am Wochenende auf Rügen, denn ich bin ja eher so die Bodenständige von uns beiden.
Und ja, ja, total.
mit Kindern und Hund, ne? Und das Lustige war, wir hatten nur unsere Tochter mit und da sind wir dann wie so ein älteres Ehepaar, glaube ich, wenn man uns von außen sieht, so guck mal süß, die beiden, die haben Ü40 noch ein Kind bekommen und einen Hund haben die auch. So dieses Paar mit dieser einen Tochter, die ist aber schon ganz schön alt für so eine kleine Tochter. Es ist schon lustig, wie sich so die Dynamik verändert.
Das ist lustig, wenn man sich die anderen alle wegdenkt. Ja, stimmt. Ja.
Weil, ne?
Und nichts
weil
gegen Paare, die Ü40 noch Kinder bekommen. Ist ja super.
Nein, Bombe.
Aber es ist natürlich schon eine andere Anstrengung, ne?
Ja, das und es reflektiert jetzt nicht so unseren normalen Familienalltag, deswegen mussten wir so ein bisschen über uns selber grinsen. Aber du, wir waren im Spaßbad und da darf man übrigens auch richtig planschen, da beschweren sich keine Mitschwimmer, habe ich festgestellt.
Sehr schön, das hatte ich also bei denen.
Also vielleicht solltest du da mal kraulen, da gehört das so zum Programm. Und genau, haben einfach da so richtig Seele baumeln lassen und das ist schon schön. Also ich dachte immer früher, das wäre irgendwie spießig, da so an die Ostsee zu fahren, aber mittlerweile merke ich, das ist ein sehr guter Ausgleich zu diesem Berlin-Mitte-Leben hier.
Mhm,
so und
total.
Dann, Lea, ist tatsächlich auch was in meinem Leben passiert, wo man wirklich wieder sieht, wie sehr ich vorankomme und welche Höhen ich erklimme. Denn, denn ich bin Barry's-Influencerin geworden.
Was heißt das? Das Barry's heißt, die zahlen deine Membership.
Ja,
das
und die haben mich angeschrieben und gesagt, sie finden es so toll.
Lang sprinten.
Ja, ja, ja. Und weißt du, also ich verkaufe ja generell meine Seele nicht, aber mit Sport kriegst du mich ja immer.
Aber Mensch, und Verena, da hast du dich ja richtig hochgearbeitet, ne? Von ausgeschlossen und alle sind coole Kids zusammen und du bist so am Rande zu, du bist die auserwählte Influencerin für Barry's.
Es weiß nur leider keiner im Raum. Das ist schade. Ich wünschte, ich hätte so ein Cappy und so ein Top, wo Influencerin drauf stünde, damit jeder irgendwie wüsste, ah krass, mit der hätten wir mal abschlagen sollen. Die hätte uns richtig was nützen können, aber das weiß halt keiner. Aber ist egal, ich für mich innen drin freue mich. Und Lea, du profitierst auch davon, denn ich habe jetzt sogar einen Code, Verena 341, ja, also Verena 3 F-O-R-1, tun wir natürlich auch in die Shownotes. Und
das ist
damit
schön, dass
zahlst
du das so Mix Deutsch und Englisch aussprichst. 341.
Ja, da hast du recht. 341 könnte man auch sagen. 341. Und da zahlst du nur eine Session, kannst dreimal gehen. Ist das nicht verrückt?
Wow.
Ja.
Es so, ist also ein Wahnsinnscode. Da müssen wir alle mitmachen. Alleine, dass sich das für Barry's lohnt, dass du da
total.
Also, wir müssen denen ja zeigen, was für eine krasse Influencerin
ist. Ja, dass die so denken, ja, Caro Dauer, Toni Garn, alles fein. Aber jetzt ist halt Verena Influencerin bei uns. Und seitdem klingelt sie in der Kasse. Also, nein, warum ich das erzähle, ist, weil ich mich darüber einfach so freuen kann. Und es ist jetzt ja nicht so, als könnte ich mir nicht so eine Klasse leisten. Darum geht's mir überhaupt nicht. Ja, die würde ich auch weiterhin zahlen. Sondern ich finde es einfach so schön, wenn ich als Sportinfluencerin gesehen werde. Das ist also so total mein Selbstbild. Und wenn das
total.
Dann andere auch erkennen, macht mich das halt total glücklich, ja? Also insofern.
Na, und vor allen Dingen, wenn du nicht in dieses Stereotype Early 20s, die Figur ist sowieso
so
perfekt, ohne was zu tun, reinfällst, sondern halt jetzt mit 4 Kindern und irgendwie 40 und trotzdem sausportlich.
Du und da sprechen wir ja nachher bei Was bewegt uns drüber, über das Altern und was wir irgendwie da versuchen zu tun, um es aufzuhalten und so. Und genau wie du sagst, also weder zu suggerieren, dass das macht sich hier alles von alleine, nee, macht's nicht, es ist harte Arbeit, hier diesen Zustand zu erhalten, in dem ich bin. Und das Zweite auch, dass du da zwischen all diesen coolen Mitte-Tinder-jungen Menschen so irgendwie, bist du dann die Influencerin im Raum? Jawohl.
Weiß nur keiner, aber du weißt es für dich.
Und du weißt es jetzt auch und so ein paar Leute da draußen, die unseren Podcast zuhören. Also, ran an die Buletten, wenn ihr mit mir bei Barry's um die Wette laufen wollt, dann seid ihr jetzt hier part of the party. Und Lea, ich habe noch eine Frage und zwar habe ich gefühlt letzte Woche schon wieder 10 Frauen kennengelernt, die alle in deiner neuen 10 More In Klasse sind. Wie groß ist die denn bitte inzwischen, wenn ich schon allein 10 kenne?
Oh, das ist so schön, dass du das fragst. Also, da kann ich jetzt hier richtig angeben, nämlich. Das ist ja so die perfekte Steilvorlage, weil wir haben wirklich die größte Klasse ever. Wir haben 150 Frauen in einer Klasse jetzt im Januar. Wow. Ja, wir machen nämlich nur noch 4 im Jahr. Die nächste ist im Mai. Also weniger Classes, weil wir ja dieses Netzwerk gerade aufbauen. Wir bauen ja de facto so ein EO für Frauen oder YPO für Frauen. Also wirklich.
Wofür steht EO?
Das ist ja die Entrepreneurs Organization oder Young Presidents Organization. Und bisher hast du da so Kriterien, also du hast da meinetwegen 8 Leute in deinem Forum, heißt es, und mit denen triffst du dich alle 4 bis 6 Wochen, wirklich nach so einem Protokoll, sehr, sehr routiniert, sehr organisiert mit Icebreakern und so, sodass man wirklich zu den tiefen Themen kommt. Und es ist eigentlich wie ein Peer-Coaching, dass du dich auf Augenhöhe gegenseitig durchs Leben begleitest und weiterbringst. Und ich fand das total toll. Ich war ja bei YPO drin, war während Corona jetzt nicht die richtige Zeit für mich und während Trennung auch nicht. Aber generell funktioniert das Format unfassbar gut. Und das ist ja das, wie wir auch mit dem Close Circle gestartet sind. Also mit so einem Update-Form, ne? Und wo du dich einfach, wir haben damals gesagt, 4-mal im Jahr, glaube ich, triffst, 1-mal einen Offsite. Und da ist es halt häufiger. Aber diese beiden Organisationen haben immer noch einen großen Männerüberschuss. Und bei der Entrepreneurs Organization, weiß nicht, wo die Schwelle gerade ist, aber irgendwas 1 bis 5 Millionen musst du Umsatz machen. Bei YPO, glaube ich, über 10, über 30 Millionen.
Du musst auch wahnsinnig viel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon haben.
Genau. Also du hast unterschiedlichste Kriterien. Und mir ist aufgefallen, dass das Format unfassbar gut funktioniert eigentlich. Aber wir bei den Frauen viel früher ansetzen können. Nicht müssen, aber es macht so viel Sinn, wenn du das früher in deiner Karriere startest. Weißt du, wenn du schon irgendwo bist und das alles erreicht hast, dann ist es auch
toll, ist das nice to have,
sich mit Peers auszutauschen und da weiterzukommen. Also nichts gegen diese Formate, es ist super. Aber eigentlich wirklich helfen tut es dir, wenn du noch nicht genau da bist, wo du hin wolltest.
Ja.
Und deswegen bauen wir das gerade wirklich um. Und ich glaube, das wird echt eine große Veränderung für 10 More In. Und dadurch haben wir gesagt, okay, wir machen dieses Jahr weniger Classes, die voller, so dass wir die restliche Zeit haben, um einmal zu pivotieren. Wir machen quasi unseren ersten kleinen Pivot.
Sehr gut. Ist noch kein gutes Startup groß geworden, was nicht schon pivotiert hat. Also
nee, und das andere lassen wir gar nicht weg, ne? Also die laufen ja gigantisch, das ist super. Aber wir haben einfach gemerkt, durch diese Arbeit mit den Frauen, dass dieses Langfristige und dieses ein Circle, und das haben wir bei uns ja auch so erlebt, die dich einfach, they have your back, und die du begleitest über 10 Jahre und wo du dann guckst, wo die hingekommen sind und wo du dich dann wirklich unterstützen kannst und du kannst Türen öffnen und du kannst auch zu Boardmandaten mal Intros machen und so. Also du hast plötzlich wirklich
Möglichkeiten, so ein Netzwerk wird ja dann auch immer wertvoller.
Genau. Also genau,
sehr
da sind wir
cool.
Ganz großartig dran. Ja.
Tja, dann mal rein in unseren Deep Dive mit unserem spannenden Gast heute.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Deep Dive.
Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister, Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in mehr als 30 Startups und Tech-Firmen. Er ist Mitgründer des Green Tech Festivals, dem größten Nachhaltigkeitsfestival Europas. Außerdem verbindet er Kapital mit innovativen Startups und fungiert als Vermittler für Oxford-Studenten in Startups und Corporates mit Fokus auf Umwelt- und Klimathemen. Lieber Nico, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, danke. Freut mich auch sehr. Und wir sind sehr global unterwegs heute. Lea,
absolut.
Sophie, New York, Verena, du bist Berlin und ich bin in Monaco.
Na bitte. Also, die Technik macht's möglich. Nico, wir haben uns ja letztes Jahr auf den German Startup Awards gesehen, wo du als Laudator warst. Und deswegen mal meine erste Frage, warum schlägt dein Herz als Formel-1-Weltmeister, kommen wir ja nachher auch noch zu, überhaupt für die Startup-Szene und was fasziniert dich da besonders?
Die Startup-Szene, erstmal kann ich da, habe ich da große, ach, ich manchmal fehlen mir da die deutschen Wörter leider. Ich bin da in Englisch besser unterwegs. Aber Gründertum ist eigentlich auch wie Hochleistungssportler sein. Ne? Also ich habe da eine sehr große Nähe dazu und kann mich da sehr reinversetzen in diesen Druck, diese High-Performance, die da verlangt wird. Also das begeistert mich dann auch, das zu verfolgen aus der Nähe natürlich. Ich habe da riesen Respekt vor den Gründern. Und ich finde es einfach so toll, dann, wenn man in eine Idee investiert, sehr früh, die dann irgendwann einen riesen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten wird und kann und die dann gleichzeitig auch finanziell natürlich einen super spannenden Return bringt. Das begeistert mich sehr, diese ganzen innovativen Themen dann auch. In meiner Zeit als Rennfahrer war auch die Nähe zur Innovation halt einer meiner Stärken. Also ich habe das Auto in- und auswendig verstanden, die Physik, und habe als Ingenieur mitgedacht. Ja, und das war echt eine Stärke für mich, weil wenn man das immer öfter perfekt hinbekommt, das Auto vom Setup her, dann ist man umso schneller. Ja, also das ist sehr, sehr entscheidend.
Ja, total spannend. Wir haben mal Frederik Harkott hier gehabt, der meinte, Unternehmertum ist wie ein Marathon, den wir die ganze Zeit sprinten. Also so von einem Jahr zum nächsten, von einer Funningrunde zum nächsten. Und das hat ja einfach eine wahnsinnige Ähnlichkeit im Leistungssport, weil du immer wieder auf bestimmte Ziele auch hinarbeitest und dich wieder aufraffen musst und motivieren musst und optimieren musst, sodass du das nächste Level so erreichst. Und jetzt hast du gesagt, du findest Startups unfassbar spannend und bist ja selber auch in 30 Startups oder so rundum investiert. Also von Volocopter, Lilium, bis Tier. Hast du so ein Lieblings-Startup? Hast du eins, wofür dein Herz am meisten schlägt?
Ja, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich erstmal auch drüber nachdenken muss. Was würde ich da sagen? Welches nehme ich? Ich nehme mal eins zuletzt, gerade weil ich mag natürlich Green Tech sehr gern, Nachhaltigkeit. Und das ist eins, also die machen ein Schwungrad, und setzen das unter Wasser, um den Druck vom Wasser zu nutzen, um diesen enormen internen Druck standzuhalten. Ja? Weil auf dem Land wäre das viel zu teuer, die Materialienkosten, um diesen Druck standzuhalten, wären wirklich utopisch. Somit tun die das unter Wasser. Das Schwungrad, das dreht sich jetzt mit der Geschwindigkeit von, also Speed of Sound, Geräusch oder Lärm, wie man es sagt auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Und das sind dann natürlich enorme Kräfte und das muss das halt containen. So. Und es hat die Kapazität von 60 Megawattstunden in Speicherkapazität und das wird genutzt alternativ zu Batterien. Und die Unit Economics sind so, dass das billiger ist wie Batterien bis 2030 mindestens für den industriellen Use Case, also gerade jetzt auf dem Stromnetz. Und das ist eine kurzfristige Energiespeicher, um die ganze Energie von den Erneuerbaren halt kurzfristig zu speichern, weil das ist ja das große Problem von den erneuerbaren Energien. Das produzieren enorm viel Strom tagsüber, da braucht man es aber nicht. Und abends braucht man es da und da produziert es halt nicht mehr. Man braucht diese Überbrückungsstorage. Und das ist, dafür ist das. Und das hat halt wirklich enormen Potenzial. Ist natürlich Deep Tech ohne Ende, klar. Aber sehr, sehr spannend. So. Und da sind halt wieder am Cap Table auch die spannendsten Investoren drauf. Den Namen darf ich noch nicht nennen, weil wie so oft sind die ganzen frühen Startups immer so im Stealth-Modus. Ja, also die wollen unentdeckt bleiben, damit man nicht so viel erfährt über die. Und deswegen kann ich den Namen noch nicht nennen, aber das wird dann auch bald announced. Und solche Themen begeistern mich einfach, weil das kann dann wirklich ein Game-Changer sein, wenn das klappt. Aber wir hatten eben angesprochen nochmal über Unternehmertum und so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nochmal jetzt ein Gründer oder so zu sein, ne? Weil ich habe das jetzt gemacht quasi in meinem Leben als Rennsportler. Das war ultimativ am Limit, auch mental. Auch ein sehr großer Bestandteil, warum ich dann aufgehört habe. Und also ich bin damit jetzt durch. Also ich mache das nicht nochmal in der Intensität. Ja. Also mir ist jetzt eine gewisse Freiheit, Entspanntheit wichtig für den Rest des Lebens. Das, natürlich kann man Herausforderungen annehmen und so, das ist super, aber nicht nochmal am Limit. Also no way. Und deswegen umso mehr Respekt für die, die das so konsequent immer weiter durchziehen.
Ja, ich glaube, das ist gut beschrieben, weil das ja häufig auch von außen so einfach aussieht, so in der Gründerszene sein, ein bisschen gründen und so. Da denkt man schon fast, das wäre wie so ein Lifestyle. Aber ich selber bin mit einem Gründer verheiratet, der seit 12 Jahren sein Unternehmen führt. Und ich weiß, das hat wirklich auch was von Hochleistungssport. Ja, und da musst du schon für gebaut sein, das dann auch immer wieder zu machen. Deswegen vielleicht mal die Frage, wenn du dir Startups anguckst und wenn du Gründer und Gründerinnen triffst, was sind so für dich die entscheidenden Faktoren, warum du sagst, da will ich mit investieren? Ist es das Thema oder ist es der Cap Table, dass du sagst, da sind super spannende Investoren dabei, von denen möchte ich irgendwie lernen, da möchte ich irgendwie auch dabei sein? Also wonach guckst du?
Ja, also mein Start, ich habe jetzt nicht die Kompetenz von einem Top-VC-Investor, der genau also eine größere Chance hat, auf richtigen Startups zu setzen. Ne? Diese Erfahrung habe ich noch nicht. Ja? Hoffentlich komme ich da auch hin. Und somit ist mein erster Ansatzpunkt erstmal, wer ist im Lead jetzt für die Runde oder wer ist am Cap-Table? Das ist natürlich entscheidend für mich. Ja? Und da gucke ich, sind die besten, bekanntesten VCs dabei? Und wenn ja, dann schaue ich mir das gerne weiter an, wenn mich die Idee dann auch noch begeistert, das ist natürlich entscheidend. Und dann, dass das Gründerteam halt sehr komplementär ist. Da ist erstmal natürlich das fachliche, technische Wissen, sagen wir mal so. Dann auch die Vision natürlich. Und diese Vision auch in ein Storytelling umzuwandeln, ist extremst entscheidend, weil du musst so viele Menschen begeistern auf dem Weg.
Total.
Für alles. Du musst Talente begeistern, du musst Investoren begeistern, du musst Kunden begeistern. Also das
und zwar immer wieder aufs Neue. Das ist nicht, dass du einmal die Geschichte erzählt hast und dann läuft, sondern du musst immer wieder antreten und immer weiter die Menschen bei der Stange halten.
Ja, ultra wichtig. Dass die Fähigkeit des Netzwerkens und dann natürlich auch noch diese betriebswirtschaftliche Seite natürlich, dass das auch gewährleistet ist. So, und das sind so erstmal die komplementären, wichtigsten Facetten. Vielleicht ist mir jetzt eins vergessen, aber wonach ich gerne schaue. Ja. Und dann, man kriegt auch sehr schnell das Bauchgefühl bei Gründern. Manche haben den X-Faktor oder manche haben den nicht. Ja. Und das ist dann auch wieder so toll, der Moment, wo du sagst, meine Güte, ist das ein Hammergründer.
Ja,
Das ist immer wieder super cool. Ich muss aber dann aufpassen, ich werde dann immer reingezogen in den Sog. Ich muss dann versuchen, immer wieder dann
objektiv
doch die Distanz
bleiben.
Zu halten. Ja, das tut mir schwer. Ich werde dann sofort FOMO, ich kriege dann sofort FOMO und muss dann um jeden Preis mitmachen. Aber da muss man so eine Objektivität irgendwie beibehalten,
so.
Was manchmal aber sehr, sehr schwierig ist.
Ja, aber da dreht sich so die Hierarchie plötzlich, ja, dass man sich so fast geehrt fühlt, dass man dabei sein darf und dann pitcht man sich selber irgendwie und das, was man so selber beitragen kann als Investor, kann ich also total nachvollziehen. Ich fand es ganz spannend, du hast eben einmal gesagt, Netzwerken ist für dich wichtig und dann auch, dass die Top-VCs dabei sind. Und jetzt hast du ja auch enge Verbindungen in die USA, was irgendwie, finde ich, nicht selbstverständlich ist. Warst mit dem Marc Andreessen zusammen, gerade irgendwie im Herbst letzten Jahres, habe ich gelesen, bist im März wieder im Valley. Also wie hast du das denn geschafft, sage ich mal, diese Verbindung zu diesen Top-VCs und Top-Investoren im Valley aufzubauen?
Also da erstmal ist es einfach der sportliche, das bekannte Hustling. Das ist ja einfach Wadenbeißer sein. Das können wir Sportler ja sehr, sehr gut, wie die Gründer auch und wir, wie ihr bestimmt auch. So. Und ich habe halt für mich entschieden, dass ich da auch unbedingt in diese Fonds, in die besten Fonds global, nicht nur USA, auch Europa, in die besten Fonds global halt den Zugang mir bauen möchte. Weil ich glaube, es ist auch wieder sehr spannend dabei zu sein natürlich. Und für eine Vermögensanlage ist das wirklich eine sehr, sehr interessante und spannende Anlage. Also wenn man jetzt die Unis in Amerika guckt, ein Yale zum Beispiel, die haben mehr wie 20% in Venture Capital investiert. Das ist beim Assets Under Management von 40 Milliarden ist das 8 Milliarden in Venture. Und das ist die beste
Assetklasse in Europa.
Ja. Und das ist die beste Assetklasse für die. Seit 10 und 20 Jahren, über 10, 20 Jahre, die beste bei weitem. Also die haben 23% IRR. Und an zweiter Stelle ist Private Equities mit 15.
Ja.
Also, und da
ist eine andere Philosophie.
Ja, total. Und das ist halt etwas, was in Europa müssen wir da irgendwie nachziehen, in unserem Verständnis erstmal dafür. Ja. Das ist nicht nur hochriskant, ja. Wenn man das gut und diversifiziert angeht, ist das fast überhaupt nicht mehr riskant. Über natürlich einen langen Horizont, den man haben muss.
Total.
Klar, wenn man jetzt einen Jahreshorizont hat, wie viele es leider haben, dann ist es ultra riskant. Aber wenn man den 10-Jahres-Horizont nimmt, ist das nicht mehr riskant, wenn man das diversifiziert.
Und Pensionskassen haben ja genau diesen langen Horizont. Wenn wir Renten anlegen, dann brauchen wir die nicht morgen, ja? Also deswegen ist es schade, dass eben gerade in Deutschland auch Pensionskassen nicht in dieses Thema gehen dürfen und viel zu niedrig, weil man dann eben immer das Gefühl hat, wir sind hier immer schnell dabei, Unternehmen zu retten, die nicht mehr funktionieren, aber wir partizipieren eigentlich nicht an den Chancen der Zukunft.
Absolut.
Das ist ja dann, Verena, da hoffen wir ja auf dich. Ja?
Absolut,
Dass du auch in der Education wirklich vorankommst.
Ja, vor allen Dingen in der Education sowohl der nächsten Generation, aber eben auch derjenigen, die jetzt gerade die Entscheidung treffen, dass man sagt, wenn wir als Europa mitspielen wollen und wir haben hier Technologien und Deep Tech, Heike Freund von Marvel Fusion war hier bei uns im Podcast, wo wir einfach weltweit vorne mitspielen können, da müssen wir auch das entsprechende Kapital allokieren, damit die Sachen hier groß werden können und wir das nicht alles außereuropäisch abverkaufen. Also da gibt's noch viel Handlungsbedarf. Jetzt hast du eben eingangs gesagt, du hast sozusagen deine Gründerkarriere schon hinter dir und das war mental wie physisch auch einfach eine unglaubliche Herausforderung. Jetzt können sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen inklusive mir selber vorstellen, wie herausfordernd es sein muss, auf internationalem Spitzenniveau Formel-1-Rennen zu fahren und wie man es schafft, da immer wieder sein A-Game sozusagen zu bringen. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs aus, wie hast du dich da fit gehalten, mental fit gehalten? Wie bist du mit Phasen umgegangen, wo es irgendwie schwerer war? Das ist, glaube ich, sehr gut übertragbar aufs Gründen.
Ja, also genau, also das wird jetzt sehr relevant sein für die Gründer, die das genauso teilweise auch sehr gut umsetzen. Also ich habe mich da extremst drauf fokussiert, für mich das Beste aus meiner Person halt rauszuholen. Ne? Also ich hab mental schon große Herausforderungen gehabt mit dem Sport. Ich weiß nicht, ob mehr wie andere, weil man denkt ja immer, man hat das ja nur selber und den anderen geht's gut. Die haben da keine Probleme, keine Schwierigkeiten, aber meistens, wir haben ja alle die gleichen Themen. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen Mentalcoach auch genommen. Ich habe im Winter 2 Stunden jede 2 Tage mit dem zusammengearbeitet. Also das war härter wie jedes physische Training. Ja, ich war dann auch 4 Stunden im Gym, aber das war easy im Vergleich. Also dieses Mentaltraining, wir sind da alles durchgegangen. Ich habe gelernt ohne Ende, Techniken geübt und so weiter. Also das ist ein Beispiel, ne? Und das hat mir enorm geholfen und auch für mein Leben geholfen. Nicht nur für den Sport letztendlich, obwohl ich das für den Sport gemacht habe, für mein Leben hat mir das enorm viel gebracht. Also und dann bis hin in die Detailbesessenheit. Ja? Also in unserem Rennauto war 1 Kilogramm mehr, war dann 300stel pro Runde langsamer. Ja, also Gewicht war da extremst
relevant.
Entscheidend, ja. Wie jetzt beim Fahrradfahren oder beim Skispringen oder und so weiter. Und deswegen, jeder Gramm zählte, ja. Und ich hatte einen schwarzen Helm, weil ich die 80 Gramm Lack entfernt habe. Weil ich habe dann rausgefunden, okay, das ist 80 Gramm, weit oben auch noch, weg damit. Also war ich dann der Einzige, der einen schwarzen Helm hatte, ohne Lack. Der war einfach Carbon. Ich habe dann einen Sticker drauf gemacht und Ende. Und mein Sitz sah aus wie Schweizer Käse, weil ich die ganzen Löcher reingeschnitten habe in die Bereiche, die nicht strukturell entscheidend waren. Ja?
Krass.
Dann hab ich auch noch aufgehört mit dem Fahrradfahren im Sommer, in meinem letzten Jahr, weil mein Arzt hat mir auch gesagt, hey Nico, du hast bestimmt da nochmal 500 Gramm an Beinmuskeln drin. Völlig unnötig.
Wow.
Geh lieber auf die Treadmill im Gym und dann verlierst du die Beinmuskeln. Und tatsächlich nach der Sommerpause dann, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, war ich dann auf Pole Position in Japan mit 200stel pro Sekunde Vorsprung.
Also wow, das ist dann
dieses
gemacht.
Kilo gewesen, ja, was ich dann mir da mit der Detailarbeit weggemacht habe. Ja. Und dann habe ich das Rennen gewonnen und 3 Rennen später war ich Weltmeister. Also da habe ich, deswegen war das Ganze auch so intensiv, weil ich mir so extrem mich da reingehangen habe, wie viele Gründer auch, die zuhören werden. Ne? Aber so möchte ich das auch jetzt nicht mehr machen in meinem Leben. Ja, also das ist... Ja.
Und deswegen hast du dann auch aufgehört, weil du gesagt hast, jetzt habe ich... alles erreicht, mehr geht nicht.
Ja, das war doch auch der wunderschöne Exit. Also echt. Ja. Das erhoffen wir uns doch alle. Wirklich oben vom Mount Everest aufzuhören und zu sagen, vielen Dank, es war eine wunderschöne Reise. Ja. Ich bin raus.
Ja.
Und
ich genieße jetzt die Aussicht.
Ich genieße jetzt. Bleib einfach mal oben stehen und genieße die Aussicht.
Aber was ich daran so spannend finde, ist wirklich dieses... kleinteilige optimieren und dieses auf jedes kleine Detail achten und da noch und da noch und sowohl mental als auch körperlich, als auch Technik, als auch Team, als auch, und so geht es uns Gründern ja auch die ganze Zeit. Also du guckst von außen drauf, denkst du, wow, das war ein Übernachterfolg, wurde mir ganz viel gesagt mit Amrulli, ein Übernachterfolg. Und der war überhaupt nicht über Nacht. Der hatte zum größten Erfolg erstmal 5 Jahre gedauert. Ja? Und da haben wir tagtäglich und morgens und nachts und abends daran gearbeitet und gefeilt und überall geschliffen und jede Kleinigkeit angeguckt. Und das finde ich unglaublich spannend, dass das einfach in dem Level, in diesem wahnsinnigen Profisport, wo du unterwegs warst, auch so ist. Jetzt von außen betrachtet muss ich sagen, jetzt kenne ich auch Formel 1 nicht gut, aber ist für mich Formel 1 so ein bisschen das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Jetzt mal als Bürgerin betrachtet so. Unabhängig von dem ganzen Sportlichen
wir machen keine Wir haben doch vereinbart, wir machen keine kritischen Fragen.
Ach ja, stimmt ja.
Habe ich unterschrieben, also, so ein Mist.
Du hältst dich jetzt gerade nicht an unsere Vereinbarung.
Nein, piep, wir müssen das alles rausschneiden. und dann bist du ja ganz extrem wirklich hauptsächlich in die Szene Nachhaltigkeit, Sustainability reingegangen. Sowohl mit der Gründung des Green Tech Festivals, als auch mit eigenen Investments, als auch mit gefühlt deiner Energie, deinem Gedankengut, dem, womit du dich so beschäftigst. Wie kam das?
Also ich bin jetzt nicht hier auf Greta Thunberg-Schiene unterwegs, auch wenn ich das riesig respektiere, sondern ich begeistere mich für die Innovation. Ja? Mhm. Und gerade durch die Mobilität habe ich dann entdecken können, dass wir hier eine Riesenchance haben, mit unglaublicher Innovation jetzt gerade zufällig in dieser Zeit auf der Welt hier eine Riesentransformation gestalten können in der Mobilität, um die Mobilität nachhaltig zu machen. Ja, was ein toller, positiver Beitrag für uns alle ist, für die nächsten Generationen. Und dieses Zusammenkommen, also die Chance in der Nachhaltigkeit mit Innovationen jetzt, die Sachen zu bewegen, das hat mich enorm begeistert. Und deswegen bin ich in diese Schiene dann immer weiter gegangen. Es ist auch sehr erfüllend, ne, dann,
total,
wenn du weißt, dass du so in etwas dich beschäftigst und agierst und mitwirkst, was echt viele Menschen erreichen wird, positiv. Ich habe auch 2 kleine Töchter. Ich wünsche mir sehr, dass ich es schaffe, die auch ein bisschen zu inspirieren auf so einem Pfad des Beitrages, ja, weil das hat bei mir sehr gefehlt in meinem Leben. Da habe ich fast null dran gedacht als Formel-1-Rennfahrer. Es war nur für mich das nächste Rennen gewinnen. Und deswegen pushe ich mich selber auch jetzt, diesen Weg ein bisschen mehr zu entfalten. Es ist, glaube ich, einfach, fühlt sich auch richtig an so.
Ich finde das total wichtig, weil ich muss sagen, der Disclaimer, ne, ich bin keine Greta Thunberg. Weißt du, dieses Bild, das können wir alle nicht erreichen, ich auch nicht. Und ich finde das so wichtig, dass gerade, wenn man vielleicht in einer anderen Szene verankert ist und sozusagen die Gesellschaft einen da schon abgeschrieben hat, als eher zu den Klimasündern zu zählend, als irgendwie zu denen, die die Innovation betreiben, dass man sich da nicht einfach sagt, ja, so ist es, sondern nein, ich hatte eine Riesenpassion fürs Formel-1-Rennfahren und das war meine größte Leidenschaft des Lebens. Und gleichzeitig kann ich mich trotzdem für Nachhaltigkeit und für Klimaforschung und für Innovation in dem Bereich interessieren und da jetzt ganz massiv viel meiner Kraft reinstecken. Ich finde es so wichtig, dass wir da viel mehr Leute ranholen ans als rauszuhalten, ja, und zu sagen, wenn du nicht perfekt bist und das auch schon immer so gelebt hast, und zwar in allen Bereichen deines Lebens, dann darfst du da im Klimabereich dich nicht engagieren. Nee, im Gegenteil. Also wir brauchen genau
wir brauchen
solche Menschen,
finde
ich.
Absolut.
Genau, wir brauchen alle, finde ich super. Und ich finde dieses, was hattet ihr, also so ein Festival, was ihr da jetzt mit dem GreenTech Festival gestartet habt, inkludiert ja auch alle. Das lädt ja erstmal alle wieder ein, so, dass alle mitreden können, alle sehen können, alle lernen können. Wie kam es dazu? Welche Lücke habt ihr da gesehen? Was wollt ihr damit machen?
Ja, also das GreenTech Festival, das habe ich mitgegründet und da sind wir jetzt bei 20.000 Teilnehmern mittlerweile in Berlin.
Ja,
also es ist eine tolle Story auch gewesen und ist eine tolle Story, sagen wir mal so. Dieses Jahr sind wir in der Berliner Messe dann im Juni. Und da kam es dazu, weil ich bin Investor in der Formel E und die Formel E fährt in Berlin jedes Jahr. Mhm. Aber das war voll... Da drumherum passierte nichts. Ja, da ist die Rennstrecke am Flughafen und dann ein riesen Fananlauf von 40.000 Menschen. Drumherum nichts. So. Ja. Und zweitens habe ich den Preis gewonnen. Ich habe den Green Tech Award gewonnen für meine ganzen Investments in die Nachhaltigkeit und Unternehmertum und so.
Ja.
Und dann habe ich 1+1 gesagt und habe gesagt, hey, wir müssen doch hier die Veranstaltung rund um das Rennen machen. Ja, da ist so viel Interesse hier. Wir müssen eine Expo hier drum bauen, wir müssen eine Konferenz haben, also ein Forum. Wir müssen die Galanacht haben mit den Awards, wo alle mit der schwarzen Fliege kommen.
Wir müssen die Aufmerksamkeit nutzen, die da ist.
Ja, somit haben wir das dann zusammen gegründet, mussten dann durch Deutschland tingeln und 3 Millionen Euro, glaube ich, war das da sammeln. Wo dann zum Beispiel... sehr früh, also Audi zum Beispiel unterstützt hat und Allianz, das waren so die ersten Unterstützer und es war ein Riesenaufwand, also das war wirklich Gründertum dann wieder, kurzzeitig. Jetzt zum Glück ist es nicht mehr so extremst intensiv. Aber nee, das war so ein Projekt, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil das auch diesen Beitrag halt letztendlich leistet. Da entstehen viele, viele Partnerschaften, Aufmerksamkeit etc. etc. Aber es ist auch nicht, wir sind noch nicht angekommen. Es ist, so ein Event aufzubauen ist echt nicht einfach. Ein Mehrwert für alle Teilnehmer zu gestalten, echt nicht einfach. Also das ist eine Reise, aber es läuft.
Ja, und es ruft immer wieder neue auf den Plan. Nicht? Ich war auch schon oft da und wenn ich dann da war, wer dann da alles von Ströer eben plötzlich Litfaßsäulen oder Bushaltestellen dann mit Feinstaubmoos oder so versieht. Also es hat mich einfach begeistert, wie es dann sozusagen so Wellen schlägt in alle Bereiche. Und vielleicht noch irgendwie eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit und Trend 2024. Also ich bin ja qua Ehe ein riesen Wärmepumpen-Fan, ja. Und mein großer Trend 2024 ist also die Wärmepumpe, weil mein Mann sie hoffentlich tausendfach verbaut in diesem Jahr in Deutschland. Aber was siehst du so als große Nachhaltigkeitstrends im Innovationsbereich, wo du sagst, da kommt jetzt so langsam der Durchbruch oder da muss man jetzt rein, weil das könnte so das Next Big Thing sein?
Ja, also die größte Hoffnung, ich bleibe da einfach mal in der Mobilität, in der Transportindustrie. Ja. Die Elektrifizierung, dann die synthetischen Kraftstoffe bis hin zu Wasserstoff, Ammonia und Methanol und so weiter. Ich glaube, das ist halt ein Riesenhebel. Also gerade auch dann ins Flugzeug zu steigen, ja, und du weißt, okay, du hast hier wirklich keinen extra Fußabdruck jetzt betrieben. Das finde ich, wäre doch ein klasse Gefühl dann.
Das wäre mega.
Und da sind wir jetzt nicht mehr weit weg davon. Weil es ist halt so, ganz ohne Fliegen geht wirklich nicht, gerade in dem, was wir erreichen wollen hier in der Branche. Und somit, ich glaube, das sind so die Fortschritte, wo ich mich sehr drauf freue und die echt, die hätten auch schon vor 10 Jahren hier sein sollen. Ne? Aber okay, das dauert noch ein bisschen.
Jetzt geht's los, ja.
Guck mal, sogar, ich bin natürlich ein Riesenfan von Elektromobilität, first and foremost.
Ich auch.
Ja, da glaube ich auch dran, das wird auch sich etablieren, durchsetzen, ist jetzt eh klar. Aber wir können auch technologieoffen sein und mein Rennteam, ich habe ein Elektro-Rennteam, wir fahren rund um die Welt sogar und eine Frau ist bei mir die Fahrerin zusammen mit einem Mann. Und die sind Weltmeister geworden letztes Jahr und die Autos werden auf Wasserstoff fahren nächstes Jahr. Also auch das ist spannend. Das heißt Extreme.
Ja, das ist super. Ja. Das ist super spannend. Ich habe gerade gelesen, dass wir irgendwie 75% der Menschen, die fliegen, haben dabei ein Schamgefühl in Deutschland gerade. Also haben sie so am Flughafen gefragt. Es waren so 3/4 haben halt ein wahnsinniges Schamgefühl beim Fliegen, was man ja verstehen
also,
kann.
Also her mit den Technologien und Lösungen.
Ja, also ich habe es eher, wenn wir jetzt an der Ampel stehen und der Diesel läuft oder so. Das finde ich am beklopptesten.
Jetzt hast du gerade von Frauen gesprochen, die am Steuer sitzen und du hast 2 Töchter. Was würdest du denn sagen, wenn die beiden Rennfahrerinnen werden wollen?
Nein.
Nein, mein Schatz.
Es war ein wundervolles Interview. Nein, also, bis jetzt.
Jetzt ohne Quatsch. Also mein Bekannter gestern hat mir erzählt, der ist mit seinem Sohn Go-Kart fahren gegangen. Und der ist, glaube ich, der wird jetzt gerade 7. Und der ist dann auf der Geraden bei Vollgas, bei halt 90 km/h, ist er zu früh wieder rübergegangen auf die andere Spur, wo der andere Fahrer war, der andere kleine Junge, und hat sich dadurch weggedreht bei Vollgas in die Bande rein und ist wie so ein Gummiflummi katapultiert worden aus diesem Go-Kart raus. Die Hände und Arme flogen in alle Richtungen.
Oh Gott.
Ist dann einen Meter weiter dann irgendwann mal liegen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt.
Oh Gott.
Und das hat mir gerade mein Freund oder Bekannter gestern erzählt, die Geschichte. Ne? Und das ist ja Horror.
Also aber das heißt, du meinst das ernst? Also nein?
Nee, meine ich das ernst? Nein, weil ich halt extrem an das glaube, dass ich pushe die auch nicht zu sehr, würde ich niemals machen. Und die müssen auch das machen, was sie wollen und wofür ihre Leidenschaft ist, also wofür die Leidenschaft haben. Also da bin ich sehr überzeugt, weil mir ist so wichtig, dass die ein happy Leben haben. Das ist mir auch viel wichtiger als jetzt irgendein Erfolg, ist mir, dass die glücklich sind. Ja, jeden Tag reingehen und einfach glücklich sind. Und somit würde ich das schon erlauben. Ich würde aber schon taktisch versuchen, dass wir lieber zum Tennisplatz gehen und schauen, ob wir nicht da mehr Spaß haben. Anstatt proaktiv zu sagen, hey, lass uns mal immer wieder Go-Kart fahren gehen. Also das würde ich dann machen.
Okay, ja. Verstanden.
Nein, das kann ich gut verstehen. Und vielleicht zum Abschluss, Nico, jetzt hast du eigentlich schon alles erlebt in deinem Leben und bist jünger als ich. Also was kann da noch kommen? Aber gibt es noch irgendein Projekt, irgendein Traum, wo du sagst, den will ich noch leben, das will ich noch machen, das Investment, was auch immer es ist?
Also ich bin jetzt gerade in eurer Branche, im Venture Capital Bereich, sehr konsequent unterwegs und ich bin sogar am Fundraisen gerade, möchte aber noch nicht sagen, was es ist. Das ist ja also sehr spannend, weil ich glaube, ich kann hier bestimmte Nischen besetzen, die mit meiner Vergangenheit und die echt interessant sind. Und auf dem Weg bin ich jetzt gerade. Also ihr werdet dann schon noch sehr bald von mir wieder hören.
Sehr gut.
Ich habe auch jetzt gerade, ich mache immer große Venture Capital Events jedes Jahr und habe jetzt gerade die Rennstrecke in San Francisco gebucht, weil letztes Jahr habe ich Europa gemacht und dieses Jahr mache ich das Hauptevent drüben in Amerika. Habe ich gerade die Rennstrecke da gebucht und habe dann 50 Entscheidungsträger da am Start. Sowohl Gründer als auch VC-Firmen dann am Start. Und auch Corporate-Strategen und bringen das cool. So zusammen. Also ich mache da.
Also der Weg geht gerade erst los. Ja.
Genau, ja. Ja, da
sehr
kommt noch
gut.
Einiges.
Wie schön, dass du da warst. Es war wahnsinnig nahbar und sympathisch und menschlich. Also viel, viel Erfolg für alles und ich hoffe, wir treffen uns in dem ein oder anderen Cap-Table, wo lauter tolle Investoren an Bord sind und Lea und ich dann auch noch mit drin. Also auf alles, was da in Zukunft noch kommt.
Das fehlt noch. Wir sind auf keinem Cap-Table zusammen, glaube ich. Also
das stimmt. Das nehmen wir uns jetzt mal vor.
Das müssen wir sehr schnell ändern, hoffentlich.
Ziel 2024.
Sehr gut. Ja. Danke, Nico.
Okay. Also,
vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Was bewegt uns? Ja, Lea, uns hat ja letzte Woche eine Nachricht erreicht, die uns zum Nachdenken gebracht hat, und zwar, wie wir zum Thema Altern stehen und vor allen Dingen zum Thema Altern in der Öffentlichkeit. So, und da vielleicht mal gleich vorab, also wir sehen uns jetzt nicht als Personen des öffentlichen Lebens, also im Supermarkt interessiert sich beispielsweise keine Socke für mich. Deswegen ist es jetzt gar nicht so unser Thema, wie altern wir in der Öffentlichkeit, sondern einfach, wie altern wir und was macht das mit uns?
Ja.
Und wir haben einfach festgestellt, dass uns das Thema beide bewegt, obwohl du ja eigentlich noch in einem Alter bist, wo du darüber ja noch gar nicht nachdenken solltest. Tust du aber trotzdem. Und ich erinnere mich, dass du letzte Woche, nachdem wir ja letzte Woche unsere Reels da im Studio aufgenommen haben und also auch Videomitschnitt hatten, hast du so gesagt, puh, nicht einfach da sein Gesicht immer die ganze Zeit in diesen Reels zu sehen. Also irgendwas macht es ja mit einem, dass man so das Gefühl hat, Mensch, du sahst aber auch schon mal frischer aus. Und deswegen springen wir heute mal rein in ein gar nicht so leichtes Thema. Wie halten wir es mit diesem Altern? Würden wir was machen lassen? Wenn ja, was? Lea.
Ja.
Fang doch
schön,
mal an.
Danke, danke, dass du mir das machst.
Der Ball liegt bei dir.
Lea, was würdest du machen lassen? Was hast du gemacht?
Also erzähl doch mal, kriegt ja auch keiner mit hier. Ja.
Naja, also du alterstechnisch, ich werde jetzt 37 im April. Also es ist auch nicht, ich bin halt auch nicht mehr in meinen Early 20s und das sehe ich schon auch. Also ich sehe jetzt vor allen Dingen auch die Falten, die habe ich bisher noch nie gesehen, die so um den Mund herum gehen. Und die mag ich gar nicht. Also weißt du, von der Nase bis zum Mundwinkel, die ich dir gerade hier zeige, aber keiner sieht im Podcast. Aber ich finde so diese Lachfalten bei den Augen schön. Ich mag diese Furchen, die kommen von der Nase zu dem Mundwinkel überhaupt nicht so gerne, weil natürlich kommen die auch, weil man viel lacht, aber es sieht halt auch, also früher haben die sich immer wieder aufgefüllt und jetzt entsteht da wirklich mehr und mehr eine Falte und ich kann nicht sagen, und ich finde das auch
dass echt das egal
ein Thema,
wäre.
was schon irgendwie wichtig ist, dass man das auch ehrlich besprechen kann, weil ich mache halt Stories oder sowas, ja. Also das heißt in der Öffentlichkeit, nein, wir sind keine Personen des öffentlichen Lebens, aber wir haben schon oft mediale Auftritte. Und ich glaube, heute haben wir halt diese Board-Fotos zum Beispiel. Und ich bin wirklich jetzt im Januar 2024, fühle ich mich gerade als hässlichste Person meiner selbst, die ich glaube ich je gewesen bin. Also ich bin total fahl im Gesicht, also unfassbar so weiß und irgendwie, normalerweise habe ich so ein
Wintergesicht.
Bisschen durch die, ja, durch die Sommersprossen, aber jetzt bin ich wirklich in so einem Winterweiß gefangen. So, dann bin ich so ein bisschen aufgepufft, also mein Gesicht ist so puffy anstatt irgendwie slim. Dann, ich mache gerade eigentlich jeden Tag irgendwie Sport, weißt du? Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, ich ernähre mich auch gesund. Ich bin wirklich gerade, glaube ich, eher gesund und fit, aber leider zeigt mein Gesicht das nach außen nicht. Und ehrlicherweise, es macht schon was mit mir, ja, absolut. Ich finde es doof, dass die Fotos heute sind, weil ich mich nicht schön fühle. Ich finde es nicht schön, gerade in die Stories reinzusprechen, weil ich mich auch danach einfach generell nicht fühle, aber auch mich nicht so sehen möchte. Und ich habe das ja hier schon erzählt, weil ihr mich alle als Hamster gesehen habt. Ich habe ja diese Laserbehandlung da getestet, hier unten bei meiner Kinnlinie, würde ich sagen. Weil ich so ein bisschen Bäckchen habe, die so nach unten sacken. Gott, jetzt wird's ja echt intim. Und kann ich jetzt nicht sagen, dass das eine tolle Erfahrung
dass die, dass die weg wären, ja.
Und ich kann auch nicht sagen, dass ich wirklich sehe, dass sie viel gemacht haben, viel verändert haben. Aber da sieht man ja schon, dass es Dinge gibt, wo man dann
beschäftigt sich damit.
Ja,
nein,
und
absolut.
Gleichzeitig, ich finde es auch doof, das zu judgen, muss ich sagen. Weißt du, wir können nicht feministisch immer sagen, jeder darf sein, wie er will und man darf alle Körperformen haben und alles und sich ausleben, wie man möchte, einfach äußerlich. Man darf aber nicht, wenn man Komplexe hat oder irgendwie Schwierigkeiten, da darf man nichts machen lassen, weil das bewerten wir total.
Nein, und das gilt ja für Männer wie Frauen. Also wie viele Männer kennen wir inzwischen, die Haartransplantationen machen, ja? Und das ist ja total, wirklich alle. So, und das ist aber ja total gesellschaftsfähig geworden. Ich weiß noch, als irgendwie Jürgen Klopp das machen ließ oder so, da war das noch so ein totales Novum. Ja, und jetzt ist es gefühlt jeder. Ja. So, und bei Frauen wird es immer
redet
sehr schnell...
Redet natürlich keiner von denen drüber, ne? Also wir wissen es von allen, aber es redet keiner drüber.
Genau, aber bei Frauen wird es natürlich schnell in die Ecke gestellt aus, guck mal, huch, was hat die denn machen lassen und so. Und deswegen hadere ich auch mit dem Thema, weil ich bin natürlich sozialisiert vom Elternhaus, vom Umfeld von Ostwestfalen nach dem Motto, man lässt ganz bestimmt gar nichts machen, ja? Also man altert in Würde und so faltig, wie man halt wird. Und das ist auch natürlich und das ist schön und so. Jetzt ist das aber auch natürlich ein bisschen überholtes Mindset. Also das hat sich ja deutlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und ich merke aber, ich habe einen großen Teil davon noch in mir. So, ich möchte gerne Verena sein, die ist sportlich und die ist natürlich und der guckt man ins Gesicht und da bewegt sich ordentlich was. Und gleichzeitig habe ich halt so eine Zornesfalte, die macht mich total muffelig, bin das Gegenteil von muffelig, ja. Und da denke ich so, Gott, was bist denn du für ein Angry Woman? Ja, so. Und da habe ich mir jetzt was reinspritzen lassen und denke so, Mensch, schön, dass die weg ist. Und gleichzeitig denke ich so, oh wow, das wäre den Anfängen. Ja?
Ja.
So, das ist jetzt aber ganz krass, dass ich das habe machen lassen. Und ich habe es für mich jetzt ziemlich klar, sage ich jetzt mit 44, dass es das jetzt auch erstmal war, weil das hat mich halt gestört. Aber du, keine Ahnung, was ich mit 55 sage. So, und deswegen ist das Thema nicht einfach und es ist natürlich auch nicht einfach, wenn wir an unsere Kinder denken. Ich meine, die sind ja Generation Selfie, also jetzt noch nicht unsere Kleinen, aber mal alle 18 plus. Und wenn die natürlich dann schon mit 18, 19, 20 sagen, oh, diese kleine Falte stört mich hier, dann nimmt das natürlich ganz andere Dimensionen an.
Na und man sieht es ja selber, finde ich auch, ja, wenn man sich so, keine Ahnung, jetzt Jennifer Aniston, weil ich gerade wieder die Friends-Folgen gucke oder irgendwie die Courtney Cox oder so, wenn du dir die ganzen amerikanischen, älteren, wunderschönen Frauen anguckst, die haben alle ohne Ende was machen lassen. Und selbst die, wo du denkst, die haben nichts machen lassen, haben was machen lassen. Die haben es nur einfach sehr gut machen lassen. Also es gibt ja wenige Beispiele. Ich weiß nicht, Iris Berben finde ich ein Beispiel für eine wahnsinnig schön alternde Frau in Deutschland.
Ja, oder die ganzen französischen Schauspielerinnen.
Machen lassen hat, aber ich würde denken, wahrscheinlich ja. Also es ist halt, und ich finde es auch ganz schwierig, dieses Thema, weil ich habe das ganz oft, dass wenn du mit unfassbar schönen Menschen redest, die sind dann krass gegen Eingriffe. Was ich total verstehen kann, weil sie ja wunderschön auf die Welt gekommen sind. Ja, genau. Da muss man ja auch wirklich nichts machen. Das ist ja total verständlich. Und gleichzeitig denke ich mir so, boah, ja, also ich finde es immer hart, wenn Leute so Nasen-OPs oder sowas, wenn man das so mitkriegt, auch in der Öffentlichkeit, weil es einfach das Gesicht so unfassbar verändert. Gleichzeitig, wenn du da die ganze Zeit ein Thema mit hast, kann ich es verstehen. Also wir haben nur ein Leben
man
und
lebt
du willst
nur
dich
einmal.
Da einfach großartig fühlen. Und wenn das halt die Nase ist, dann denke ich mir auch so, dann machst du das halt. Wünsche ich es mir jetzt? Nein. Finde ich das irgendwie toll, dass wir in die Richtung gehen als Gesellschaft? Nein. Ich habe da totale Angst vor, also sozusagen für unsere Kinder. Also auch wenn die uns jetzt sehen und wir jetzt was machen lassen, dann denken die ja, so sieht Altern aus.
Ja, genau.
Oh, also es ist wirklich
ist super
ein
schwer.
Topic.
Es ist ein tricky topic, was mir hilft, da den Kompass zu bewahren. Also jetzt gar nicht nur bei mir selber, da habe ich den, glaube ich, sehr klar, sondern eben auch wirklich mich zu fragen, was zählt eigentlich im Leben, ist, dass durch die Krankheit, die Demenz meines Vaters, hat sich wirklich mein Bild auf Gesundheit, Altern, irgendwo auch Schönheit insofern verändert, dass ich so denke, du kannst der schönste Mensch der Welt sein, wenn du dann schwer krank wirst, dann ist es alles nichts wert. Und es geht doch eigentlich mehr darum, Sport und Gesundheit als Zustand zu begreifen, als Ziel. So nach dem Motto, wir arbeiten alle auf ein Zielbild hin und wenn wir das erreicht haben, sind wir glücklich.
Schon.
Nee, sondern wie können wir das einfach so zum Teil unseres Lebens machen, weil ich ganz oft denke in letzter Zeit, und wir haben ja gleich bei Empfehlung der Woche auch zwei Longevity, also Langlebigkeitstipps, wenn mein Vater mit 45 so in seinen Körper hätte reinschauen können, wie ich das heute kann, ich bin mir sicher, er wäre heute nicht so schwer krank. Und daraus ziehe ich ganz viel Kraft, dass man sozusagen die innere Schönheit, jetzt mal jenseits von Charakter, aber wie gesund alles innen ist, dass man da viel Zeit drauf verwenden kann und dass das dann hoffentlich auch Auswirkungen auf die äußere Schönheit hat. So, im Moment lässt das noch auf sich warten.
Auf dein eigenes Gefühl zu dir selber. Das hat es schon, finde ich.
Genau.
Also auch wenn ich jetzt denke von außen, gerade, weiß ich, innerlich tue ich meinem Körper gerade echt viel Gutes.
So
und
ist es.
Und das ist wirklich ein schönes Gefühl.
Genau, und das ist dann irgendwie vielleicht auch die Antwort. Wie denkt ihr über Altern? Ja, finden wir, so geht so. Aber über inneres Altern machen wir uns viele Gedanken und haben das Gefühl, dass man da heutzutage wirklich viel machen kann.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Empfehlung der Woche.
Ja, und inneres Altern ist hier die perfekte Überleitung. Und zwar haben Kati Ernst, Dr. Kati Ernst und Christine Zeller zusammen einen Podcast gestartet. Und den wollen wir gerne euch empfehlen. Der heißt ja Lifestyle of Longevity. Und wir hatten ja Kati auch schon in unserem Podcast und ihr habt es geliebt, weil sie sich über die letzten gefühlt so 5 Jahre so extrem reingefräst hat in dieses Thema Longevity und gesund werden und sein und sich da auch gesund halten und von, glaube ich, Ernährung zu Sport zu Eisbaden kriege ich jetzt immer Bilder von ihr, zu allen möglichen Dingen ausprobiert und die nutzt. Und dass Christine schon wesentlich länger macht, ein bisschen anders als Kati, aber so haben sich die beiden gefunden, die jetzt Uja gegründet haben. Und so haben die beiden jetzt einen gemeinsamen wöchentlichen Podcast. Und was ich total spannend fand, Verena, wir reden ja da ganz viel drüber gerade, ist dieses Thema Zucker. Und die letzte Folge hatte das Thema Blutzucker-Tracking. Und A, haben wir das ja beide schon gemacht mit Hello
Insight. Ja, ich habe jetzt gerade ja so einen Tracker im Arm.
Wirklich, ja? Okay, ja, also ja. Also Hello Insight kann man echt empfehlen, diesen Tracker sich mal zu kaufen und 2 Wochen zu nutzen, weil man einfach wirklich auf der App in seinen Körper dann reingucken kann und gucken kann, wie er auf bestimmte Dinge reagiert und wie man diese Spikes minimieren kann, da sie total schädlich sind. Und da erzählen Kathi und Christina noch mehr drin drüber in ihrem Podcast. Was ich da auch so spannend fand, und das wollte ich dir schon eh die ganze Zeit erzählen über dieses Zuckerthema, weil du ja auch versuchst, weniger Zucker zu essen. Ich auch, ich bin da unfassbar unerfolgreich mit derzeit noch. Aber es gibt ein Experiment von einem Wissenschaftler aus Frankreich, von der Universität Bordeaux. Und der hat Ratten abhängig gemacht von Kokain und Zucker. Klingt jetzt erstmal hart, aber es war halt so. Ich glaube, es war so 2019, dieses Experiment. Der heißt Serge Ahmed, also falls das jemand nachgucken möchte. Und auf jeden Fall hat er die also über Wochen abhängig gemacht von Zucker und Kokain. Und dann hat er das entzogen. Und dann hat er beides als Optionen gegeben. Also was sozusagen cravest du mehr? Weißt du, wonach verlangt dein Körper noch mehr? Gehst du zuerst zum Kokain oder zum Zucker wieder zurück? Und die Ratten haben 4-fach so stark sich für den Zucker entschieden und nicht für das Kokain. 4-fach so stark. Ich meine, ich weiß nicht, ob man jetzt sofort extrapolieren kann, Zucker macht so viel, viel mehr so abhängig wie Kokain.
Wir wollen nicht Kokain verharmlosen.
Naja, aber es gibt schon, da gibt es andere Studien, die auch zeigen, dass natürlich Zucker Dopamin ausschüttet und sozusagen dein Belohnungssystem anregt. Und wenn du das halt mehr und mehr isst, dann brauchst du auch mehr und mehr Zucker, wie bei anderen Drogen, um dasselbe Level an Dopamin-Rush zu erhalten. Ja, also das heißt, dieses Thema Zucker ist schon ein unfassbar...
Nein, Zucker ist ein unfassbares Thema.
Also,
ja,
Ich folge da jetzt wie auch irgendwie 3,4 Millionen andere Menschen der Glucose-Goddess auf Instagram. Die hat ja auch ein Buch geschrieben und so.
Ja.
Genau, und hat da ja wirklich gute Hacks wie ein Esslöffel Essig am Tag und so. Also Dinge, die man auch echt gut umsetzen kann. So, und ich glaube, dass ganze Thema Longevity, Langlebigkeit ist einfach super spannend. Da werden wir auch nochmal einen Deep Dive machen. Aber ich habe noch eine Empfehlung für euch, die startet diese Woche und zwar genau heute. Und das ist eine Longevity Challenge. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Und da kann man, also es ist ein 110-seitiges PDF, da muss man erstmal ein bisschen sich durcharbeiten, ist aber wahnsinnig spannend. Und die Idee ist, 12 Wochen Dinge zu tun, die nachgewiesenermaßen Langlebigkeit positiv beeinflussen. Und da sind Sachen dabei wie fermentiertes Essen, also so Kimchi oder so. Also auch spannend, dass das ein Punkt ist. Omega-3, Krafttraining, Schlaf. In den ersten 2 Stunden des Tages natürliches Licht, kein Bildschirmlicht kurz vorm Schlafen, so solche Themen. Und was ich besonders schön fand, eine Sache, die dich glücklich macht am Tag und eine Sache, mit der du andere glücklich machst am Tag. Und das ist ja eh mal so ein schönes übergeordnetes Thema, was mal jenseits ist von Langlebigkeit, dass man darüber mal so nachdenkt. So, und die startet also jetzt heute und die könnt ihr euch runterladen, kostenlos. Und dann muss man da so ein paar Werte erheben. Das ist jetzt nicht so leicht in Deutschland, weil zum Teil es gar keine Labore gibt, die diese Blutwerte abnehmen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so mein Punkt. Mein Punkt ist einfach mal, sich so ein bisschen anzugucken, was sind Faktoren, die Langlebigkeit positiv beeinflussen und wie kann man davon ein paar in sein Leben integrieren. Und ich mache da auf jeden Fall jetzt ab heute 12 Wochen mit.
Yes. Ich gucke mir jetzt gleich an, wenn mir es zu anstrengend ist, diese Annahme und Aufnahme da, dann mache ich es nicht, aber sonst mache ich es auch. So, das war sie schon wieder, unsere 86. Folge und heute prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Themen von irgendwie Investitionen und Unternehmertum und Nachhaltigkeit und Weltmeisterschaft und Erfolg und Altern und Langlebigkeit. Also das war ein ganz wilder Mix heute, aber umso schöner. Und jetzt, Verena, hast du das letzte Wort.
Von John Lennon. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.